Okay, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Diejenigen, die schon Freitag und Samstag hier waren, die wissen, dass ich bei einer kleinen Serie bin über Gebet. Heute ist der dritte und letzte Teil. Ich nenne diese Serie "So sollt ihr beten: Hilfen fürs persönliche Gebet". Jesus selbst hat uns gelehrt, wie wir beten sollen. Er sagt nicht nur, dass wir beten sollen, sondern auch, wie und was wir beten sollen. Und da lernen wir seine Prioritäten kennen. Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass wir lernen, Gottes Prioritäten zu erkennen und damit übereinzustimmen und uns anzupassen und seine Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen. Und da geht es um Anbetung. Gott ist unser Vater. Wir sollen ihn erkennen und erleben und genießen. Das wird all unseren Mangel ausfüllen. Das wird unsere Minderwertigkeit nicht überleben. Halleluja. Und unsere Unsicherheit und unsere Angst um die Zukunft und um alles mögliche andere, sondern je mehr wir den Vater erkennen, umso mehr Geborgenheit und Sicherheit wird kommen, Identität wird kommen und wir wissen, wer wir sind, wir wissen, dass er mit uns ist, wir wissen, dass er uns hilft, dass er uns beisteht, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht hilflos irgendwie versuchen zu überleben in einer schwierigen und immer schwieriger werdenden Welt, sondern wir haben einen starken Gott, der Verantwortung übernommen hat, der uns trägt und schützt. Halleluja. Und das, was ich gestern dann beleuchtet habe und erklärt habe, war Punkt 2, geheiligt werde dein Name. Es geht um die Ehre Gottes, es geht darum, dass sein Name geehrt und geheiligt wird. Und das geschieht, indem wir seinen Eifer kennenlernen und mit ihm in tiefere Übereinstimmung kommen. Und heute jetzt der letzte Teil dieser kleinen Serie, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist, was wir beten sollen. Wir sollen beten, dass das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes kommt durch Gebet. Es kommt nicht einfach nur so, es kommt durch Gebet und wir sollen darum beten. Das Reich Gottes soll kommen. Ja, aber wir sind ja schon Kinder Gottes und versetzt in das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes ist schon da. Und trotzdem kommt es noch. Es ist da, es ist am Kommen und es wird kommen. Das Reich ist ja ein Territorium, wo der König regiert. Jesus ist der König in diesem neuen Reich. Und wir brauchen nicht viel Unterscheidung, um festzustellen, dass noch nicht vollständig der ganze Wille Gottes geschieht auf der Erde. Noch nicht mal in unserem Leben, noch nicht einmal in der Gemeinde. Der Wille Gottes in Vollständigkeit ist noch nicht da. Aber die Bibel redet davon, dass es einen Moment geben wird, wo er tatsächlich wiederkommt und wo eine vollkommen neue Ära der Menschheit beginnen wird, wo König Jesus herabkommt und seinen Thron aufrichten wird auf dieser Erde und er wird regieren. Es wird einen Tag geben in der Geschichte. Ob das noch 20, 30 oder 50 Jahre her ist, wir wissen das nicht. Aber trotzdem, das, was wir tun, dient dazu, um diesen Moment herbeizuführen. Und es wird einen Tag kommen, wo das ausgesprochen wird, was die Bibel schon sozusagen uns vorweg, wie als wenn wir das Drehbuch schon lesen würden von etwas, was demnächst dann ablaufen wird. Ich will nicht sagen Theater oder so, aber da ist beschrieben, was kommen wird und was wird dort passieren, Offenbarung 11, 17. Das wird gesprochen werden im Himmel. Wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Jesus hat gesiegt am Kreuz über den Teufel, über die Mächte der Finsternis. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, aber er hat seine Herrschaft noch nicht angetreten. Lange nach dem Sieg über die Macht der Finsternis sagt Paulus immer noch, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und das wird bleiben, bis Jesus kommt und seine Herrschaft antritt, wie es heißt. Du hast deine Macht ergriffen. Er hat schon die Macht, aber sie noch nicht ergriffen und seine Herrschaft angetreten. Dieser Tag wird kommen. Und die Aufgabe der Gemeinde ist es, auf diesen Tag hinzuarbeiten. Sogar Petrus sagt, wir sollen den Tag seiner Ankunft beschleunigen. Die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist, den König zurückzubringen auf diesen Planeten. Den Weg zu bereiten, dass Jesus seinen Thron besteigen kann. Das ist die wichtigste Aufgabe der Gemeinde. Wenn wir beten, dein Reich komme, wir beten um die Wiederkunft Jesu. Verstehst du das? Hast du daran schon mal gedacht? Wir beten, dein Reich komme, das heißt, deine Herrschaft soll endlich offenbar werden in Gänze und in Fülle. Das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Frieden und Gerechtigkeit auf diesen Planeten zu bringen. Und die Gemeinde hat noch nicht verstanden, dass sie die wahre Friedensbewegung ist. Wir sind die Friedensbewegung. Das wird nicht irgendeine politische Gruppierung tun, nicht irgendeine Bürgerinitiative, keine Regierung dieser Welt, sondern der Friede und die Gerechtigkeit wird kommen, wenn Jesus wiederkommt und seinen Platz einnimmt. Dann endlich wird all das, was das Leben ausmacht, wovon die Nachrichten voll sind, im Kleinen und Großen, all die Bosheit, die Gewalt, die Unterdrückung, die Kriege und all diese Dinge, das wird eines Tages zu Ende kommen. Für viele Leute ist das normaler Teil des Lebens, für Gott ist das total unnormal. Nichts von diesen Dingen gibt es im Himmel. Keine Krankheit, keine Vergewaltigung, keine Unterdrückung, keine Manipulation, keine Einschüchterung, keine Gewaltherrschaft. Nichts von diesen Dingen gibt es im Himmel. Und wir sollen beten, dass der Wille Gottes auf Erde geschieht, genauso wie im Himmel. Wie geschieht er im Himmel? Zu 100%. Und der Tag wird kommen. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht unsere Sehnsüchte als eine spinnerhafte Utopie irgendwie abtun und unsere Vision bemessen und bewerten und sehen lassen mit den Augen der Welt. Wenn wir der Welt erklären, an was wir glauben und wie das Friedensreich aussehen wird, die werden sagen, der spinnt doch. Aber das ist nicht unser Traum, das ist nicht, was wir uns ausgedacht haben. Das ist der Traum Gottes und dieser Traum wird sich erfüllen. Und die Aufgabe der Gemeinde ist es, den Teppich, den roten Teppich für den König auszurollen, damit er kommen kann. Genauso wie die Hure im Plan Gottes einen Auftrag hat, nämlich den Teppich auszurollen für den Antichristen, genauso die Gemeinde bereitet den Weg für Christus. Die haben ihren Auftrag, wir haben unseren Auftrag. Und wir werden ihn erfüllen. Halleluja. Und Jesus wird wiederkommen. Und es wird das geschehen, was die Bibel prophezeit. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser, die das Meer bedecken. Wie bedeckt das Wasser das Meer? Kein trockener Fleck. Alles wird bedeckt. Die Erkenntnis Gottes, wer er ist und was er will und wie gut es ist, wird einmal diesen Planeten erfüllen. Aber es beginnt mit uns, es muss uns erfüllen, es muss die Gemeinde erfüllen. Erst wird Jesus in der Gemeinde regieren und wenn er in der Gemeinde seine Herrschaft aufgerichtet hat, und wenn er die Gemeinde zur Vollendung gebracht hat, in die Reife, in die Brautgesinnung und die Bibel sagt, es wird einen solchen Tag geben, wo gesagt wird, die Braut hat sich bereit gemacht. Es wird einen Tag geben, der hat ein Datum, Tag, Monat, Jahr. Das kennen wir nicht, aber es gibt diesen Tag und auf diesen Tag arbeiten wir zu, wo die Vorbereitungen und die Veränderungen abgeschlossen sind und die Gemeinde in vollständige Harmonie und Übereinstimmung mit ihrem Retter und ihrem Gott gekommen ist. Es wird diesen Tag geben. Halleluja. Und wenn das abgeschlossen ist, dann wird sich der Herr um diese Welt kümmern. Erst in der Gemeinde, dann in der Welt. Und wir sind unterwegs und das Reich Gottes nimmt Konturen an und wir haben viel zu lernen. Und vor allen Dingen müssen wir Gott kennenlernen, weil wir dadurch wachsen und dadurch verändert werden. Aber das Ziel ist, dass der Wille Gottes geschieht, dass seine Herrschaft angetreten wird. Halleluja. An dieser Stelle mache ich einen kleinen Einschub, weil ich einmal diese Frage beantworten möchte. Ja, wann wird das sein? Wann wird dieser Tag sein, wo gesagt wird, du hast deine Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten? Wann wird es sein? Gläubige sagen, ja, das kann man ja nicht wissen. Aber Gläubige, die Bibel kennen, sagen, doch, die Bibel sagt ganz genau, wann das sein wird. Wann werden diese Worte gesprochen? Wir danken dir, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Wer seine Bibel kennt, weiß ganz genau, an welchem Zeitpunkt diese Worte gesprochen werden. Nämlich dann, wenn die siebte Posaune erschallt. Bei der siebten Posaune werden diese Worte gesprochen. Niemals vorher gibt es das in der Bibel, dass irgendjemand sagt, du hast deine Herrschaft angetreten. Mit der siebten Posaune tritt Jesus seine Herrschaft auf dieser Erde an. Halleluja. Das ist ganz in Übereinstimmung mit dem, was Paulus lehrt. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber einfach nur einen Hinweis geben, weil manche da sehr verwirrt sind und geprägt sind von Traditionen und nicht wirklich klar sehen, was das Wort Gottes sagt. Wenn du anschaust, was Paulus über diesen Moment sagt, wo die Gemeinde ihm entgegengerückt wird, wo die Gemeinde verwandelt wird, wo die Toten in Christus auferstehen, einen neuen Leib bekommen, wo die lebenden Gläubigen gleichzeitig oder kurz danach verwandelt werden, einen neuen Leib bekommen. Wann wird das geschehen? Paulus sagt es ganz klar, beim Schall der letzten Posaune. 1. Korinther 15, beim Schall der letzten Posaune. Ja, wie viele Posaunen gibt es? Sieben. So was ist die letzte? Die siebte. Du siehst Paulus in vollständiger Übereinstimmung mit Offenbarung. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, weil der erste Korintherbrief ist ja viel, viel früher geschrieben als das Buch der Offenbarung. Das heißt also, Paulus konnte ja von den Posaunen und von der siebten Posaune noch gar nichts wissen. Das ist ein Argument von Theologen, deren Gedankenwelt, deren Denkweise nicht erneuert ist durch das Wort Gottes. Denn Paulus sagt, mein Evangelium habe ich nicht gelernt auf einer Bibelschule oder auf einem Predigerseminar oder irgendwo, sondern mein Evangelium habe ich bekommen direkt von Jesus persönlich, per Offenbarung. Nehmen wir mal an, der Korintherbrief wurde in den 50er Jahren geschrieben, irgendwo Ende der 50er Jahre, schätzt man so, ja? Wusste zu diesem Zeitpunkt Jesus schon den Inhalt des Buches der Offenbarung? Ja, aber logisch. Der wusste noch viel mehr und natürlich kennt er das Buch der Offenbarung, bevor er dem Johannes gegeben hat. Wusste Jesus von den sieben Posaunen? Na klar! So wenn Paulus gelehrt war von Jesus, dann kann Paulus auch lange bevor Johannes schreibt über sieben Posaunen sagen, pass auf, bei der letzten Posaune. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie Menschen, die nicht an Offenbarung glauben, die nicht an einen Gott glauben, der in Zeit und Raum eingreift, völlig verwirrt sind und zu Trugschlüssen kommen und das Wort Gottes total verkehrt auslegen. Und auch im Johannesevangelium macht Jesus einige Aussagen, das lohnt sich zu studieren. Wann ist die Auferstehung der Toten? Die Auferstehung der Toten, der Gläubigen, ist, wenn Jesus wiederkommt. Nicht vorher und nicht nachher. Wenn Jesus wiederkommt, ist die Auferstehung der Toten. Das ist, was Jesus lehrt. Und das ist, was Paulus lehrt. So, das ist vollkommen klar. Wann wird dieser Tag sein, wo Jesus seine Herrschaft antritt, wenn er wiederkommt? Und wir werden ihm entgegengerückt werden, werden dort vorbereitet werden und dann kommen wir mit ihm zusammen und begleiten ihn und kommen hier herunter. Und dann gibt es die größte Revolution, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Über 200 Regierungen. Jedenfalls gibt es heute gut 220 Regierungen oder so. Vielleicht gibt es ein paar mehr oder ein paar weniger, wer weiß das. Aber so ungefähr. Über 200 Regierungen werden schlagartig gestürzt werden und ersetzt werden mit Gottes Personal. Und das sind wir. Das ist, was die Bibel sagt. Wir herrschen mit Christus. Und wir müssen begreifen, all die Tests, all die Versuchungen, all die Enttäuschungen, all die Schwierigkeiten, all die Rückschläge, all die Bosheit, manchmal sogar von Brüdern und manchmal von falschen Brüdern, das ist alles Vorbereitung für unsere Regentschaft. Das ist alles Bibelschule. Wir sind in der Bibelschule. wenn wir nicht begreifen, was am Ende kommt oder wofür das alles gut ist. Wir können verzweifeln in all den Schwierigkeiten. Aber wenn wir die Sicht haben, hey, das ist ja alles Training, das ist Vorbereitung, wir sind in der Lehre. Und der Tag wird kommen, wo wir die Lehre abgeschlossen haben und wir machen unseren Gesellenbrief und dann dürfen wir anfangen, an dem, was wir gelernt haben, zu arbeiten und zu dienen. Wir werden mit Christus regieren. Und all die Tests und Schwierigkeiten und Herausforderungen sind Training für das, was kommt. Das Eigentliche kommt noch. Wir herrschen, wir regieren mit Christus. Halleluja. Das ist, was die Bibel sagt. Und darauf geht zu und das brauchen wir, dieses Verständnis. Was bedeutet es, wenn wir beten, dein Reich kommt? Es bedeutet, er tritt seine Herrschaft an und wir mit ihm. So, das bedeutet auch, Herr, hilf, dass wir die Zeit bis dahin nutzen und unsere Lektionen lernen. Man kann die Lektionen Gottes auch verweigern und man dreht Jahre und Jahrzehnte sich im Kreis und irgendwann wacht man wieder auf und sagt, Herr, das war alles dummes Zeug, jetzt will ich deinen Willen tun. Und wieder kommen dieselben Schwierigkeiten, vor denen wir weggelaufen sind. Wieder dieselben Dinge, bis wir unsere Lektion gelernt haben. So müssen wir unser Leben anschauen. Halleluja, Halleluja. Okay, zurück zu diesem Gedanken der Herrschaft Gottes. Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Und weil wir Gott als einen Gott des Rechts und der Gerechtigkeit liebt, so wenig kennen, deswegen bedeutet uns auch im Großen und Ganzen als Volk Gottes die Wiederkunft Jesu so wenig. Ich kenne wenige Gemeinden, wo erkennbar ist, dass sie tatsächlich hinarbeiten und zugehen auf diesen Tag der Wiederkunft Jesu. Es ist nicht in der Predigt, es ist nicht in den Liedern, es ist nicht in den Gebeten, es ist nicht in den Gesprächen. Natürlich ist es ein Dogma, an das wir alle glauben, aber nicht eine Kraft, die unser Leben jetzt hier prägt. Aber der Heilige Geist wird gewaltige Veränderungen bringen und der Glaube an die Wiederkunft Jesu wird noch einmal ganz neu wiederhergestellt werden und wird leuchten. Und die Gemeinde, wie die erste Gemeinde, wenn du das noch nie gemacht hast, ermutige dich, mach mal ein Bibelstudium in der Apostelgeschichte und in den Briefen, was dort gesagt wird über die Haltung der Gemeinde, welche Sicht die Gemeinde hatte in Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Du wirst sagen, Herr, hilf uns. Das ist einer der gravierendsten Unterschiede zwischen der Gemeinde in der Schrift und der Gemeinde heutzutage. Einer der gravierendsten Unterschiede, dass die Wiederkunft Jesu ein so unterbelichtetes Thema ist, was an vielen Stellen überhaupt nicht vorkommt. Aber wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung und Gott hat Mittel und Wege, dass seine Prioritäten auch unsere Prioritäten werden. Er wird uns trainieren, er wird uns ändern, er wird uns wachrütteln, er wird uns helfen, glaubt es mir. Halleluja. Weil der Vater hat einen Eifer und er wird eine reife, herrliche, fleckenlose Braut seinem Sohn präsentieren. Er sagt, sag ich mal, menschlich gesprochen zu seinem Sohn, mach dir keine Sorge, sieht schlimm aus, aber bis zur Hochzeit ist noch Zeit, ich krieg das hin und ich werde sie dir zubereiten, dass es nur ein Entzücken für dich sein wird. Bleib ganz entspannt, mein Sohn, ich krieg das hin. Ich habe Mittel und Wege, menschlich gesprochen. Aber versteht ihr, der Vater hat einen Eifer und er wird seinen Sohn nicht enttäuschen. Und er wird eine herrliche, wunderbare Gemeinde seinem Sohn geben, die rein ist, die brennend ist, wo nichts mehr von den Dingen der Welt, Gier nach Macht, nach Ansehen, nach Position, nach Einfluss, nach Geld, nach illegalen Spaß oder was auch immer, nichts von dem, was die Welt ausmacht, wird in der Gemeinde gefunden werden. Halleluja, das ist real. Und Menschen, die sagen, ja, weißt du, wir sind schwach und Sünde ist normal, gehört zur Gemeinde, die kennen nicht die Bibel. Die Bibel redet von Heiligung vollenden. Sie redet von einer Gemeinde ohne Flecken und Runzel. Gott hat diesen Traum. Das war nicht ein Utopist, Paulus, der sich was Schönes ausgedacht hat. Es kommt aus dem Herzen Gottes. Halleluja. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit herrschen. Halleluja, Halleluja. Und die Gemeinde muss Gott kennenlernen als den Gott des Rechts. Und sie muss ein Rechtsempfinden bekommen. Sie muss einen Eifer bekommen, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Heute viele Male die Welt, in die Gemeinde in diesem Punkt ist sehr, sehr ähnlich wie die Welt. Und wo wir da diesen Trend sehen, den Täter zu schützen statt das Opfer, das sehen wir auch in der Gemeinde. Wie die Gemeinde umgeht mit Gerüchten. Und statt dass wir die Opfer sind von Gerüchten schützen, schützen wir noch den Täter. Und einer erzählt der Mann dann, ja, ich habe das und das über Bruder X gehört. Ja, wer hat das gesagt? Ja, das möchte ich nicht sagen. Das heißt also, der Beschuldigte hat überhaupt keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, weil es ein anonymes Gerücht ist, was alle kennen, aber niemand kennt die Quelle und niemand kann sagen, komm, das wird jetzt geklärt werden. Wir schützen den Täter und wir nennen das Liebe. Wir sind total durcheinander. Wie viele Gemeinden haben wir erlebt, wo Ungerechtigkeiten sind? Manchmal bis hin in sexuellen Missbrauch in der Leiterschaft. Und damit ja nicht die Stadt schlecht denkt, wird das alles unter den Teppich gekehrt. Statt dass man diesen Wiederholungstäter anzeigt, der nicht Buße tun will und ins Gefängnis bringt und ihm eine Gelegenheit gibt zu einem intensiven Nachdenken über sein Leben und wie er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Das ist, was jeder Heide denken würde. Warum habt ihr den nicht angezeigt? Ja, weißt du, bei uns ist die Liebe. Hallo? Eine Liebe Gottes deckt niemals Menschen, die fortfahren wollen in Sünde. Das ist ein totaler Missbrauch des Schriftwortes. Die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Die einzigen Sünden, die die Liebe bedeckt, sind die Sünden, die ans Licht gekommen sind, die bekannt worden sind, für die Vergebung ausgesprochen wurde und die begraben sind. Für diese Sünden gilt, dass die Liebe das alles zudeckt. Und dann darf niemand kommen und das Alte wieder ausbuddeln. Aber nirgendwo in der Bibel findest du Gott, der in seiner Liebe Sünde, die nicht bereinigt ist, zudeckt. Nirgendwo. Zeige mir ein Ereignis, eine Schriftstelle, wo Gott so handeln würde. Entweder im Alten Testament oder im Neuen Testament. Du wirst keine finden. Das ist eine menschliche Illusion. Geboren aus Feigheit. Geboren aus Menschenfurcht und Angst vor Konflikten. Und das nennen wir dann Liebe. Wir brauchen diesen Eifer Gottes für Recht und Gerechtigkeit. Und wir werden Kämpfer werden für die Wahrheit. Wir werden Kämpfer werden für Gerechtigkeit. So wie Jesus, von dem heißt, nimm dein Schwert und zieh aus und kämpfe für die Sache der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Sanftmut. Jesus ist ein Kämpfer. Offenbarung 19, er kommt wieder und er führt Krieg. Halleluja. Und er führt nicht nur Krieg, er gewinnt ihn auch. Halleluja. Krieg gegen die Erde vernichten, heißt es dort. Er führt Krieg gegen die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das ist der Schrei dieser Welt. Sie wollen nicht Christus regieren lassen. Der ganze Hass, die ganze Vehemenz hinter der Schwulenbewegung ist eine Opposition, ein Aufstand gegen die Herrschaft Gottes. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen selber bestimmen. Wir wollen selber sagen, was richtig und was falsch ist. Aber es gibt einen Gott im Himmel und der ist über den Menschen und er hat festgesetzt, was richtig und was falsch ist. Halleluja. Und wir brauchen eine Liebe zu Gott, dass wir sagen, wir stehen auf seiner Seite, weil sehr bald für das, was ich gerade eben gesagt habe, werden Menschen und Prediger ins Gefängnis gehen. Sehr, sehr bald. Und werden als Hassprediger gebrandmarkt werden. Sehr, sehr bald. Und wenn die Gemeinde sagt, ja, das sind die paar Radikalen, gut, die sind jetzt weg, aber uns lassen sie in Ruhe. Jeder muss eine Entscheidung treffen. Jeder wird konfrontiert und herausgefordert vom Heiligen Geist selbst. Möchtest du treu sein zu Jesus, seinen Namen nicht verleugnen, dann musst du sein Wort bewahren. Du musst sein Wort bewahren. Wenn du sein Wort nicht bewahrst, verleugnest du Jesus. Und das kannst du tun als Hausgastleiter oder als Anbetungsleiter oder als Jugendleiter und kannst dabei in Zungen sprechen, aber Jesus sagt, sie verleugnen mich, weil sie mein Wort nicht bewahren. Und jetzt ist die Zeit, wo wir uns rufen lassen müssen, wo wir Gott kennenlernen müssen in seinem Eifer für Gerechtigkeit. Ich wage zu sagen, wenn wir heute schon in diesem unvorbereiteten Zustand die ganze Fülle des apostolischen Dienstes hätten, wie das in der Apostelgeschichte geschrieben ist, und wir hätten Apostel wie Paulus, und die würden sagen, diese Menschen, der lästert, dieser Menschen, der in Sünde ist und nicht lassen will, habe ich dem Satan übergeben zur Zerstörung seines Leibes. Es würde einen Aufschrei geben, damit seine Seele gerettet wird. Es würde einen Aufschrei geben, wie kann der so lieblos sein? Weil wir stehen auf der Seite der Täter, nicht auf der Seite Gottes. Wir beurteilen die Dinge nicht, wie Gott sie beurteilt. Gott hat gejubelt, als er Apostel Paulus gesehen hat, was er mit Sünde und Sündern getan hat. Gott hat gejubelt, hat gesagt, das habe ich ihm selber gesagt. Hat sich nicht dafür entschuldigt. Aber wir sind so eingelullt von dem Geist der falschen Liebe, von dem Humanismus, dass wir diese Dinge lesen als biblische Tatsachen, als Geschichten. Aber sobald auch nur im Ansatz etwas uns begegnet, was in diese Richtung geht, kommt der Aufschrei. Wie oft haben wir das gesehen? Menschen, die von Leiterschaft aus Dienst genommen werden, weil sie gesündigt haben. Und das wird klar kommuniziert. Wir haben Bruder X ermahnt, wir haben mit ihm Gespräche geführt, er wollte nicht hören. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir ihn aus seinem Dienst als Lobpreisleiter oder Hauskreisleiter herausnehmen müssen. Und der Aufschrei der Gemeinde, wie können Sie das mit ihm tun? Das hat er nicht verdient. Sie sind auf der Seite der Täter, nicht auf der Seite Gottes, nicht auf der Seite der Gerechtigkeit. Weil sie mit menschlichen Augen, oh, der arme Mensch, dem wurde jetzt sein Liebesspielzeug, sein Hauskreisleiterposten wurde ihm jetzt weggenommen. Ja, jetzt hat er ja nichts mehr, womit er sich beschäftigen kann. Der arme Mensch. Wir haben Mitleid. Statt auf der Seite Gottes zu stehen und zu sagen, wenn das so weitergeht, wird ja die Ehre Gottes beschmutzt. Und da ist etwas notwendig. Wir müssen Gott kennenlernen in seinem Eifer für Gerechtigkeit und Recht. Kolosser Kapitel 1. Eins der wunderbaren vom Heiligen Geist gegebenen Gebete, die die Apostel gebetet haben, um die Gemeinden in die Reife, in die Fülle, in ihr Erbe hineinzubringen. Die Apostel wussten ganz genau, es braucht nicht nur gesunde Lehre, es braucht auch Fürbitte für die, die schon die Lehre empfangen haben. Das waren die beiden Standbeine, oder ein dritter war dann noch das Vorbild der Apostel gewesen. Das waren die drei Standbeine ihres Dienstes. Vorbild, Lehre und Fürbitte für die, die schon Lehre bekommen haben. Was war das Ziel der Fürbitte? Dass sie im Nachhinein verstehen, was sie schon gehört haben. Weil wir hören und hören und hören, aber wir verstehen nicht. Wir verstehen nicht. Und das geht nicht nur uns so. Das geht allen Gläubigen so. Es ist ein Prozess raus aus menschlichen Ideen, raus aus Traditionen, raus aus falschen Abhängigkeiten. Es ist ein Prozess. Sogar bei den Aposteln kannst du das sehen. Die waren 3 Jahre mit Jesus. Und ich meine, Jesus hat ganz klar kommuniziert, das Evangelium, das ich euch gegeben habe, muss in der ganzen Welt allen Nationen verkündigt werden. Nicht wahr? Hat Jesus ihnen das gesagt? Mehrmals. Ganz klar. Also, wir nennen das Missionsbefehl. Aber was passiert nach Pfingsten? Sie missionieren fleißig, die Juden. Und nichts weiter, die Juden. Und warum? In Apostelgeschichte 10 kriegen wir raus, warum. Weil sie gar nicht geglaubt haben, weil sie gar nicht gehört haben, was Jesus gesagt hat, das Evangelium allen Nationen. Und als nämlich dann durch wundersame Führung Petrus geschickt wurde zu den Heiden, Apostelgeschichte 10, der glühende Mann Gottes, der Evangelist. Auf einmal stellt er sich an wie der erste Mensch und sagt, ja, jetzt sag mir, warum bin ich gekommen? Das ganze Wohnzimmer ist voll mit 20, 30 Leuten. Und er sagt, ja, sag mir, warum habt ihr mich rufen lassen? Warum hat er nicht gesagt, ich weiß nicht, warum die mich haben rufen lassen, aber jetzt sitzen sie schon mal hier, jetzt verkündigen wir erstmal das Evangelium, nachher kommen wir zu ihren Fragen. Weil er gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die das Evangelium bekommen sollen, weil er gar nicht verstanden hat, die sollen gerettet werden. Und deswegen waren die schockiert, als er dann predigte und der Heilige Geist fiel auf diese Leute. Sie entsetzten sich, hieß es. Was hat ja meine Güte? Die haben ja jetzt dasselbe gekriegt wie wir. Und Petrus sagt, da erkannte ich, dass Gott ihnen die gleiche Gnade gegeben hat. Da hat er es erkannt, Apostelgeschichte 10. 10 Kapitel, viele, viele Jahre vergeudet. Warum? Weil er das Evangelium gehört hat durch die Brille eines Juden. Und Jesus sagt das eine, aber ich weiß, er meint das andere. So, wenn sogar Apostel von Traditionen geblendet sein können, könnte es nicht sein, dass das auch für uns der Fall ist. Ich meine, immerhin besteht eine gewisse, geringe, aber doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja. Seit 500 Jahren haben wir Reformation. Und heute ist es doch ein Skandal, wenn man in Pastorenkreisen sagt, übrigens Brüder, habt ihr schon mal gesehen in der Schrift, neutestamentliche Gemeinden werden nicht von einem Pastor geleitet, sondern von einem Team von Ältesten. Ein Protest geht da los, ein Aufschrei, eine Rebellion gegen Wahrheit findet statt. Das haben wir immer so gemacht. Was ist denn das für ein Argument? Was sagt das Wort? Im ganzen Wort gibt's es nicht. Oder viele, viele andere Themen, die so klar sind im Worte Gottes, ob das die Taufe ist oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Menschen dieselbe Bibel haben, sie sagen, ich glaube an Jesus. Und sie rebellieren. Sie rebellieren. Wir waren in einer Baptistengemeinde, ich habe nur einen Bibelvers vorgelesen. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Da brach ein Sturm der Empörung los. Jemand stand auf und sagt, das ist ja Pfingstlehre. Jawohl, stand der Nächste auf, den hätte man gar nicht einladen sollen. Und dann war Tuvabohu für einen Bibelvers, den habe doch ich nicht erfunden. Den habe ich doch gar nicht zu verantworten. Sie protestieren gegen Gottes Wort und nennen sich Gläubige. So, wir können meinen, wir machen alles richtig und machen doch an wesentlichen Stellen Dinge verkehrt. Wenn das anderen passiert, könnte auch uns passieren. Wir brauchen Gott, wir brauchen ihn, dass das, was wir schon gehört haben, irgendwann mal real wird in unserem Herzen. Und dafür braucht es solche Gebete. Kolosser 1, Vers 9. Hast du gefunden jetzt? Ich hatte euch ein bisschen Zeit gegeben, dass ihr alle diese wichtige Schriftstelle aufschlagt. Erster Kapitel. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit Erkenntnis deines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen durch oder in, kann beides bedeuten, die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, aller Langmut mit Freuden, dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Was für eine Serie von Segnungen. Und es beginnt damit, Erkenntnis des Willens Gottes zu bekommen. Erkenntnis ist was anderes. Erinnert euch, ich habe euch das gelehrt. Du kannst sogar in deinen eigenen Notizen das nachschlagen und sagen, ja, das habe ich schon mal gehört vom Stefan. Erkenntnis ist nicht, ich kann mich erinnern, das Thema wurde schon einmal behandelt. Erkenntnis bedeutet für Paulus, der Heilige Geist macht eine bestimmte Wahrheit zu einer Kraft in unserem Herzen, die uns motiviert, die uns Entschiedenheit gibt, die uns Ausdauer gibt, die uns Klarheit gibt, die uns Schubkraft gibt, auf diesem neuen Niveau zu leben. Das ist Offenbarung. Offenbarung ist, der Heilige Geist macht etwas real in meinem Herzen. Wie bei Petrus. Der hat gehört, geht hin in alle Welt. Und viele Jahre später wird es eine Offenbarung. Aha, dann haben die wirklich auch diese Gnade. Okay, ja, dann geht's los. Jetzt zu den Heiden. Und dann ging's eigentlich erst los mit den Heiden. Was wir brauchen, ist Erkenntnis des Willens Gottes, das unser Innerstes erfüllt. Das fängt mit Hören an, aber es hört nicht mit Hören auf. Man kann hören, hören, hören und hat doch keine Erkenntnis. Aber wenn man weiß, dass man den Heiligen Geist braucht, der uns in alle Wahrheit führt, und wenn man dann betet für sich und für die Gemeinde, gib uns mit Erkenntnis deines Willens erfüllt zu werden, dann wird Erkenntnis des Willens Gottes uns erfüllen und beschenken und uns stärken. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wie oft habe ich Treffen mit Gebetsgruppenleitern und ich höre mir an, was sie beten und sage, das ist alles schön und gut. Aber wenn ihr wirklich erfolgreich beten wollt, wenn ihr wirklich die Gemeinde tragen wollt, wenn ihr wirklich Durchbrüche sehen wollt, dann warum fangt ihr nicht an zu beten, das, was Paulus als am wichtigsten fand zu beten? Klar hat Paulus auch mal für das gebetet und für jenes. Und es gibt manche andere Gebetsanliegen auch im Wort Gottes. Aber Nummer 1 ganz vorne ist Kolosser 1, Vers 9 und Epheser 1, 15 bis 23. Das ist, was er immer wieder gebetet. Hat auch für Obrigkeit gebetet. Hat auch mal für dies und für jedes Anliegen gebetet. Hat auch gebetet für seine eigenen Nöte und gebeten, dass sie ihn unterstützen und tragen und helfen und bewahren oder retten von den falschen Brüdern. Es gibt viele verschiedene Anliegen. Aber Nummer 1 ist Offenbarung. Der Heilige Geist muss Gott und Gottes Wesen und Gottes Willen, das ist ja identisch. Wenn ich Gottes Wesen kenne, dann weiß ich, was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist, was er liebt und was er hasst. Das muss eine Realität in mir werden. Und das ist das Einzige, was uns Kraft gibt, Schritte nach vorne zu gehen und zur Veränderung. Das ist das Einzige. Was wir brauchen, ist Offenbarung. So, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir, komm, Heiliger Geist, öffne mir die Augen. Wir beten nicht für die anderen, wir beten für uns. Öffne mir die Augen, lass mich verstehen, was überhaupt dein Wille ist. Und so kommen wir in die Klarheit der neutestamentlichen Lehre und dann darüber hinaus, wir kommen in die Klarheit unserer Berufung. Menschen, die über Jahre und Jahre das beten, werden hineinkommen, wenn noch andere Maßnahmen dazukommen, werden hineinkommen in ihre Berufung. Und maximaler Segen und die größte Möglichkeit, Frucht zu bringen, kommt, wenn ein Mensch in seine Berufung kommt. Wenn wir nicht irgendwas machen, was gut ist, was gerade so uns vor Augen ist, sondern wir wissen, das ist, was Gott von mir will. Dafür bin ich geschaffen, dafür hat er mir Gaben gegeben. Und da wachse ich jetzt hinein und da lerne ich und gehe Schritte. Das ist, was es braucht. Es reicht nicht aus, das Richtige einmal zu hören. Es muss eine Kraft werden in unserem Herzen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Eine Gemeinde, in deren Gebetsabenden oder Gebetsveranstaltungen und Gebetsgruppen diese Gebete immer wieder gebetet werden, ist eine Gemeinde, die wächst. Eine Gemeinde, wo Klarheit kommt, wo die Dämmerung verschwindet, wo das Licht immer klarer ist und Menschen kommen auf die Idee und sagen, warum ist es eigentlich so, dass wir einen Pastor haben? Warum ist es eigentlich so, dass wir hier die Säuglinge besprenkeln? Das Wort sagt ja was ganz anderes und dann geht die Revolution los. Halleluja. Das Wort wird auf einmal real. Es wird lebendig. Oder andere fragen, wie konnten wir eigentlich diese und jene Sache tolerieren in unserer Gemeinde? Wo doch Gottes Wort ganz klar ist in dieser Sache. Ja. Das sind dann die Ergebnisse von solchen Gebeten. Menschen fangen an, erfüllt zu werden vom Willen Gottes. Und das gibt ihnen die Fähigkeit, ihren Lebensstil zu verändern, um würdig des Herrn zu wandeln in allem Wohlgefallen. Halleluja. Und Paulus hat nicht gesagt, das habe ich mal für euch gebetet und das war im Glauben und ich weiß, Gott hat gehört und fertig. Diese Art von Gebete müssen immer und immer und immer wieder gebetet werden. Warum ist das so? Weil in derselben Zeit es permanente Störsender gibt, permanente Einflüsse aus der Finsternis, aus der geistlichen Welt gibt, die gegen Gott ist. Und was tut die Finsternis? Sie will die Erkenntnis Gottes verhindern. Sie verstellt Menschen die klare Sicht, die Größe und die Klarheit und die Schönheit Gottes zu sehen. Und darum muss es auch einen permanenten Strom von Gebeten geben. Gott, öffne uns die Augen, zeig uns die Wahrheit, lass uns deinen Willen verstehen. Ich als Einzelner, wir als Gemeinde, wir als Volk Gottes, lass Erkenntnis deines Willens das Land fluten. Der Tag wird kommen, wo die Gemeinde in völliger Übereinstimmung kommt mit Gott. Das heißt, da wurde gebetet. Und all die Lügen und die Festungen und die Traditionen wurden als das entlarvt, was sie nämlich in Wahrheit sind. Beimengungen des Feindes, die uns hindern, das zu sein, was wir sein sollen. Traditionen von Menschen sind keine wertvollen Ergänzungen, die wir zu pflegen und zu ehren haben, sondern sie sind unsere Feinde, sind Bollwerke, die wir niederzureißen haben. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Willen Gottes. Und Gott offenbart nicht den einen, die sollen die Säuglinge besprenkeln, und den anderen sagt er, die sollen die Neubekehrten taufen. Gott ist nicht verwirrt. Es gibt ein Gott, es gibt ein Evangelium, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Halleluja. Und eine Form von Christsein, und die ist in der Bibel beschrieben, und das haben die Apostel gelehrt. Mehr gibt es nicht. Alles andere sind menschliche Erfindungen, und wer auf die hört, wird beraubt werden, und wenn er das weitergibt, wird der andere berauben. Das ist die Tatsache. Und das müssen wir klar vor Augen sehen. Darum beten wir für Erkenntnis des Willens Gottes. Wenn wir sagen, Wille Gottes geschehe, dann sagen wir erstmal, in mir lass Licht werden. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Hol mich raus aus meinen Irrtümern, die ich noch gar nicht kenne. Hol mich raus aus meinen Verblendungen. Hol mich raus aus meinen Vorurteilen und meinen Traditionen und meinen verkehrten Sichtweisen. Bring mich hinein in dein helles Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das ist, was wir beten. Wille Gottes geschehe, heißt, der Heilige Geist muss die Dunkelheit verscheuchen und Licht geben. Halleluja, Halleluja. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sind klug, wir beten. Und was heißt das? Wir bekommen. Wir werden bekommen. Wir werden bekommen. Wir werden erfüllt sein von der Klarheit des Willens Gottes. Und so wird all das menschliche Beiwerk nach und nach enttarnt werden und rausgeschmissen werden. Und wir werden in den Segen kommen. Wir werden in unser Erbe kommen. Wir werden in unsere Berufung kommen. Und die Gemeinde wird in ihre Berufung kommen. Halleluja. Und eine Gemeinde, die in ihre Berufung kommt, wird Kraft bekommen, andere Gemeinden zu helfen und rauszuholen aus den menschlichen Ideen und so weiter und so weiter. Und noch etwas ist notwendig, um den Willen Gottes zu erkennen. Lass uns einmal zu Römerbrief Kapitel 12 gehen. Das ist eigentlich noch vor dem Gebet. Und man kann Römer 12 bis 8 und dann kann man viel beten. Und es passiert gar nichts. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig oder angepasst dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfe mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Welt hat ihre Sichtweisen, ihre Vorstellungen über Liebe, über Demut, über Glauben und über Gemeinde und über alles Mögliche, aber Gott hat seine Sichtweise. Und jetzt müssen wir, nachdem wir herausgenommen sind aus der Welt und versetzt sind in das Reich Gottes, jetzt unser Denken erneuern, unser Denken anpassen an Gottes Denken. Und jetzt denken wir über Christsein, wir denken über Gemeinde, über den Heiligen Geist, über Dämonen, über Einheit. Wir denken über alle diese Dinge so, wie Gott darüber denkt. Und wir bekommen sein Wort. Und wer sein Wort nicht nimmt und sich dem unterordnet, wird keine Offenbarung bekommen. Wer das Wort verachtet, kann Kolosser 1 beten, kann Epheser 1, 15 beten, er wird keine Offenbarung bekommen. Weil das Wort oder sich dem Wort unterzuordnen und sagen, nicht mehr meine Gedanken, sondern deine Gedanken, ist der praktische Anfang der Herrschaft Christi im Leben eines Menschen. Es beginnt damit, dass du sagst, okay, ich habe meine Ideen, aber jetzt finde ich raus, was sind seine Ideen? Und die finde ich im Wort, da finde ich seine Ideen über Sexualität, über Geld, über Beziehungen, über was Liebe ist und all diese Dinge. Und wenn ich etwas finde, was mit meinen Ideen kollidiert, habe ich schon entschieden, bevor ich überhaupt auf die Suche gehe. Ich habe schon entschieden, wenn ich etwas finde, was meinen Ideen widerspricht, ich werde meine Ideen begraben und werde mit seinen Ideen gehen. Diese Haltung braucht es. Nicht, ja, wenn es mir nützt, wenn es mir keine Probleme bringt, wenn es mir keine Nachteile bringt. Nein, rundweg einfach, Gott ist Gott und Gott hat immer Recht. Und wenn es einen Konflikt gibt zwischen meinen Ideen und seinen Ideen, weiß ich schon von vornherein, ohne tiefergehendes Schriftstudium, ich muss mich ändern. Er hat seine Meinung und die bleibt. Und wer diese Gesinnung hat, ist imstande, weiterzugehen und den Willen Gottes überhaupt zu verstehen. Wer das nicht versteht, kann nicht in Klarheit kommen. Und die aktuellen Impulse in unserem Land über die falsche Einheit und über Verwirrung und über was Liebe ist, kommen weitestgehend von Menschen, die die Grundlagen des Evangeliums ignorieren. Diese Menschen würden niemals über Taufe lehren, weil sie genau wissen, wie viel Ärger ihnen das bringen würde mit den Kirchen. Aber deren Gunst wollen sie haben. Sie machen Kompromisse. Und dann haben diese Leute Offenbarung über, was Gott diesem Land sagt und was diese Christenheit tun soll. Wir sollen versöhnen mit den Kirchen und so weiter. Hallo, ich höre nicht auf Offenbarung von Leuten, die dieses Wort verachten. Sorry, dafür habe ich keine Zeit. Wenn Menschen nicht klar sind im Evangelium des Paulus, die können eine Offenbarung haben, die können immer bunter und immer toller werden. Interessiert mich nicht die Bohne. Ich schaue danach, sind das Menschen, die gegründet sind im Wort? Weil dann weiß ich, dass der Heilige Geist mit ihnen ist. Wer das Wort missachtet, mit dem mögen auch Geister sein, aber nicht der Heilige Geist, der religiöse, der verführerische Geist. Ich weiß, was ich hier sage. Erst kommt das Wort, Jesus zu gehören, Jesus nachzufolgen, heißt das Wort über meine Gedanken zu stellen. Und ich prüfe meine Gedanken und meine Ideen am Wort Gottes. Und da komme ich in Übereinstimmung und dann sagt der Heilige Geist, okay, den können wir befördern. Da geht's weiter, da geht's jetzt tiefer. Und dann kommt Offenbarung, diese geistliche Kraft. Offenbarung geht immer einher mit Leben. Es ist immer göttliche Schubkraft, Motivation. Ja, guck mal, wo kriegt Paulus seine Kühnheit her, zu sagen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Weil er weiß, von wem er hat. Er sagt nicht, ich hoffe, dass mein Dozent auf der Bibelschule es richtig gemacht hat. Das gibt keine Kühnheit. Aber er sagt, ich habe von Jesus per Offenbarung bekommen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, hat mich gelehrt. Und das heißt, Paulus sagt mit anderen Worten, es könnte die gesamte Gelehrtenwelt aufstehen, was anderes erzählen, als was ich erzähle. Ich weiß, sie sind falsch, ich bin richtig. Wow. Die Welt nennt das Arroganz, Gott nennt das Demut. Amen. Der demütigste Mensch auf dieser Erde war Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sind seine Nachfolger und je mehr wir ihn kennenlernen, wird auch Gewissheit in uns wachsen. Heute gibt es einen Trend, dass Ungewissheit und das Vage ist ein Ausdruck von Demut. Das ist der religiöse Geist. Paulus sagt, wir haben das Evangelium in großer Kraft und Gewissheit verkündigt. Er war nicht am Überlegen, ja, das ist so meine Variante, aber ich will das mal nur so vorläufig in den Raum stellen. Wahrscheinlich die tieferen theologischen Vorstellungen mögen das Gegenteil hervorbringen und dann will ich mich dem anschließen. Nichts von dem, nichts von dem. Ich hab's als Offenbarung und das ist es, fertig. Und alle Verkündiger in den nächsten 2000 Jahren Kirchengeschichte müssen sich an meinem Evangelium messen. Entweder das ist totaler Stolz oder totaler Demut und du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das ist die perfekte Demut, weil er damit den Vater geehrt hat. Und Gott wird sein Volk Klarheit geben und wird es erfüllen mit Erkenntnis seines Willens. Und all die Dinge, über die man heute streitet, wird man eines Tages nicht mehr streiten. Wir werden keine Debatten mehr haben, über was ist jetzt die richtige Taufe. Sollen wir in Sprachen beten oder nicht? Soll man die Hände heben oder sollen wir Pastor oder Älteste haben? Oder gibt es Sex vor und außerhalb der Ehe? Oder wie ist das mit Homosexualität? Wir werden diese Debatten nicht mehr haben. Sondern alle die, die sich Jesus zugehörig fühlen, werden total klar sein und nicht verwirrt sein. Verwirrung ist Frucht des Geistes dieser Welt. Aber Klarheit, Eindeutigkeit ist Frucht des Heiligen Geistes. Und das wirkt er in uns. Und damit werden wir anstößig werden für diese Welt. Aber mitten in der Verfolgung werden wir große Kraft bekommen. Mitten in der Verfolgung wird die Gemeinde große Kraft bekommen. Und mit Kraft Zeugnis geben, dass dieses Evangelium das echte ist. Und da wird ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Da wird ein Unterschied sein. Gott sagt, ich werde noch einmal einen Tag geben, wo es einen Unterschied gibt. Und auf diesen Tag arbeiten wir zu. Und das fängt damit an, dass wir die richtigen Gebete beten. Herr, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in mir. Hilf du mir, mach mit mir einen Anfang. Lass mich erfüllt sein mit Erkenntnis deines Willens. Zeig du mir, wo ich noch an Traditionen und Ideen von alten Zeiten gebunden bin. Hilf du mir, in deine Klarheit zu kommen. Und das ist ein Gebet nach dem Willen Gottes und es wird 100% garantiert erhört werden. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns geboten hast, die Dinge zu beten, die du festgelegt hast, weil das ist der Weg, um dich kennenzulernen. Das ist der Weg, rauszukommen aus dem Geist der Welt, aus der Unklarheit und der Verschwommenheit und der Beliebigkeit und den falschen Ideen über dich. Wir danken dir, dass du uns errettet hast vom Geist der Welt. Wir danken dir für den Heiligen Geist und wir wollen uns ihm unterstellen und wir wollen sein Wort ehren in allen Dingen. Und wir wollen Bahn machen, dass du ein tiefes Werk an uns tun kannst und uns erfüllen kannst mit Erkenntnis deines Willens, damit wir gewiss werden und kühn werden und stark werden und nicht aufgeben und nicht wanken und wackeln, sondern stehen. Weil du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So hilf uns zu erfüllt zu sein von Erkenntnis deines Willens, dass wir heute dazu beitragen, dass das Volk Gottes wächst und in Klarheit und in Eindeutigkeit und in Kraft hineinkommt und in Reinheit hineinkommt und in Einheit mit dir und mit all denen, die auch das suchen. Und du kommen kannst und der Tag beschleunigt wird, der Tag, der große Tag deines Kommens, wo du als König kommst. Und wo du allen Schmerz, allen Leid ein Ende bereitest, wo jede letzte Träne abgewischt wird und wo all diese Dinge, die jetzt so normal scheinen, so alltäglich scheinen und immer mehr zuzunehmen scheinen, all die bösen Dinge aufhören werden und dein guter Wille regieren wird auf diesem Planeten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Oh, Halleluja. Wir danken dir für Zuversicht, die du uns gibst. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.